Herzlich willkommen zur Aufnahme der Veranstaltung Unvereinbar – Mutterschaft im Wissenschaftsbetrieb. Die Veranstaltung fand am 24. April 2024 als Auftakt der Veranstaltungsreihe Moderne Kämpfe für gute Arbeit am Wissenschaftszentrum Berlin statt. In der Veranstaltungsreihe, die vom durch die Hans-Böckler-Stiftung geförderten Promotionskolleg Gute Arbeit in einer transformativen Welt organisiert wird, setzen wir uns mit Formen der Arbeit auseinander, die in der öffentlichen Debatte oft noch zu wenig Beachtung finden. Von der Gesundheitsversorgung über die öffentliche Mobilität hin zu Theater- und Kulturarbeit. Im folgenden Input dreht sich alles um die Rolle von Mutterschaft in Wissenschaftsbetrieben, Konsequenzen von Mutterschaft für wissenschaftliche Karrieren und was gute Arbeit in diesem Kontext bedeuten könnte. Und jetzt viel Spaß mit dem Input von Dr. Lena Eckert und Dr. Sarah Czernay vom Netzwerk Mutterschaft und Wissenschaft.
Lena Eckert und Sarah Czernay haben 2020 das Netzwerk Mutterschaft und Wissenschaft gegründet damit ihr wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ganz kurz zum Hintergrund. Lena hat Gender Studies, Gender History und neuere deutsche Literatur studiert, und zwar an der HU Berlin und an der Essex University. Sie hat 2010 promoviert an der Uni Utrecht zum Thema Intervening in Intersexuation, the Clinic and the Colony. Und war Mitarbeiterin an den Unis Weimar, Halle und Frankfurt-Oder. Mir zu sagen. Da haben wir uns übrigens kennengelernt. Sehr schön, finde ich. Sarah hat europäische Medienkultur, Information, Kommunikation und Medienkultur an der Uni Weimar und in Lyon studiert. Hat 2018 hast du promoviert an der Uni Frankfurt, und ich habe die Publikationstitel gefunden: Zwischen Nationen und Europa, nationalen Museen als Europamedien, was super spannend klingt. Darüber muss ich dich nachher nochmal ausfragen. Sie war Mitarbeiterin an der Uni Weimar und auch am Herder-Institut in Marburg und ist zuletzt Referentin für Chancengleichheit und Karriereentwicklung am Leibniz-Institut in Magdeburg gewesen. So, und jetzt möchte ich wirklich nicht weiter Redezeit klauen. Es ist toll, dass ihr hier seid, sage ich nochmal, und floor is yours.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein.
Und für die Aufmerksamkeit. Tja, wir müssen jetzt nicht mehr sagen, wer wir sind.
Aber wir erklären immer ganz gerne, wie wir uns kennengelernt haben und dann wie es überhaupt zu dem Ganzen gekommen ist. Also wie es zu den zwei Büchern gekommen ist, die wir zu Mutterschaft und Wissenschaft rausgegeben haben, und zur Netzwerkgründung. Und es war an der Bauhaus-Uni in Weimar, wo wir uns ein Büro geteilt haben, und ich dann nach 3 Jahren, die ich da als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet habe, nachdem ich aus dem Ausland zurückgekommen bin, mein erstes Kind bekommen habe und festgestellt habe, dass während dieser ersten 2 Jahre, als das Kind klein war und ich in Elternzeit war und ein Stipendium bezogen habe, dass es sonst keine anderen sichtbaren Mütter gibt oder Eltern bei uns auf dem Gang. Und auch nicht in der Fakultät und irgendwie auch nicht in der Uni und irgendwie generell nicht im gesamten Wissenschaftsbetrieb. Das ist schlicht und einfach kein Thema ist. Damals war dann Silke Martin, die auch Mitherausgeberin der 2 Bücher war, die einzige tatsächlich, deren Kinder sind jetzt, die machen gerade Abi, ne? Das ist, also sind 18, 19 inzwischen. Und Sarah war dann gerade schwanger zu der Zeit, 2018, als ich festgestellt habe, da stimmt was überhaupt nicht. Und so was ja gesagt, ich bin Genderwissenschaftlerin, mein Hintergrund ist, dass ich dann auch immer so ein bisschen die Institution in Frage stelle, innerhalb derer ich arbeite, und auch die Konzepte und so weiter, mit denen gearbeitet wird, aus eben Genderperspektive heraus, und dann natürlich mir auch dieses Muttersein aus dieser Perspektive dann angeguckt habe, und habe die beiden dann angeschrieben, Silke und Sarah, wir müssen uns treffen, wir müssen was machen, hier stimmt was nicht, und es ist vor allem dieses Gefühl der Vereinzelung, was ich gerade beschrieben habe, dieses, dass ich mich extrem einsam gefühlt habe, damit überhaupt da jetzt mitzuarbeiten, dass ich 2 sehr unterschiedliche Positionierungen in dieser Gesellschaft plötzlich habe, die sich auch diametral gegenüberstehen. Sarah und Silke waren sofort Feuer und Flamme, und wir haben gemeinsam dann diesen ersten Band konzipiert, wo wir gleich noch drauf eingehen.
Genau, und diese sozusagen, was Lena jetzt beschrieben hat, das war natürlich in dem Moment des Mutterwerdens uns noch nicht klar. Da hatten wir erstmal noch keine Worte dafür. Und ich würde sagen, so dieser Prozess, an diesen beiden Büchern zu arbeiten und jetzt auch im Netzwerk, ist auch ein Prozess des Benennens, des Wortefindens, Beschreibens mit einem wissenschaftlichen Zugang. Genau, aber vielleicht erstmal ganz kurz, was wir vorhaben heute. Das sieht sehr viel aus. Wir versuchen uns kurz zu halten, um dann auch noch Zeit zu haben, in die Diskussion zu gehen. Genau. Wir wollen erst ganz kurz was sagen über die Un- oder Vereinbarkeit von Mutterschaft und Wissenschaft. Da geht es so ein bisschen um Zahlen, Statistiken, aktueller Stand der sogenannten Vereinbarkeit. Dann geht es um die Gründe für die Unvereinbarkeit und die wissenschaftliche Kontextualisierung dessen. Dann geht es um das Thema Pandemie, was auch schon angeklungen ist. Und dann soll der Hauptfokus aber auch darauf liegen, was Thema dieser Veranstaltungsreihe ist. Also was können wir sozusagen aus dem Themenkomplex Mutterschaft und Wissenschaft mitnehmen für moderne Arbeitskämpfe, für gute Arbeit. Und dann überlegen, wie weiter Wege aus der Unvereinbarkeit. Wir haben Ideen mitgebracht, Good Practice-Beispiele, die wir sammeln. Und dann sagen wir noch kurz was zum Netzwerk. Genau. Das ist jetzt gar nicht wichtig, dass ihr diese Zahlen im Detail seht. Ihr kennt die wahrscheinlich auch alle. Der Punkt hier ist, dass sich diese Erfahrung der Vereinzelung, die Lena beschrieben hat, die uns allen dreien passiert ist, als wir Mütter geworden sind im Wissenschaftsbetrieb, dass sich die auch in Zahlen belegen lässt. Und zwar erhebt zum Beispiel die Europäische Kommission regelmäßig den Frauenanteil auf verschiedenen Karrierestufen in der Wissenschaft. Und man sieht hier auf diesem Bild, dass Deutschland unterhalb des europäischen Durchschnitts liegt mit dem Frauenanteil. Das ist das Bild der Schere, was wahrscheinlich auch alle kennen, nachdem sozusagen sich erst nach der Promotion die Schere öffnet. Ne? Also bis zum Stadium der Promotion haben wir ungefähr Parität und danach geht es halt auseinander. Und dann kann man eben auch feststellen, dass die am höchsten besoldeten Professuren, die W3-Professuren, da haben wir einen Frauenanteil von 20,47% über alle Disziplinen hinweg und in naturwissenschaftlichen Fächern nur 15%, in ingenieurwissenschaftlichen Fächern sogar nur knapp 10%. Dazu kommt ein Gender Gap in der Bezahlung. Da haben wir die Zahlen von zwei Berliner Hochschulen, die ihr hier auf der PowerPoint seht. Das gilt monatlich. Genau, diesen Gender Gap dürfte es nicht geben wegen der Verbeamtung, aber den gibt es trotzdem. Genau.
Der DHV hat es auch für also alle Bundesländer jetzt inzwischen erhoben, in einer der letzten Ausgaben von Forschung und Lehre.
Ja. Genau, und da wird der Faktor Elternschaft, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, weil der nämlich gar nicht erhoben wird. Also es ist ziemlich schwierig, da Zahlen zu finden. Es lässt sich aber aufgrund verschiedener Befragungen so ein ungefähres Bild zeichnen. Demnach hat ein Sechstel der studierenden Kinder, 50% des promovierten Personals, Männer da etwas häufiger als Frauen. Aber auch da öffnet sich nach der Promotion die Schere und Professorinnen sind deutlich häufiger kinderlos als Professorinnen. Fast die Hälfte von der Professorinnen hat keine Kinder, aber nur ein Viertel der Professoren, die eh in der Überzahl sind, hat keine Kinder. Außerdem kann man festhalten, dass WissenschaftlerInnen deutlich seltener Eltern sind als Gleichaltrige in anderen Berufszweigen, trotzdem ein hoher Kinderwunsch vorhanden ist. Das ist vor allem der BUWIN, der Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs, der das herausgefunden hat 2017. Und insbesondere Wissenschaftlerinnen bleiben häufig kinderlos, trotz vorhandenem Kinderwunsch, während es männlichen Wissenschaftlern oft noch gelingt, die Familiengründung nachzuholen, wenn sie auf einer entfristeten Stelle sind. Wir haben auch die relativ neue Zahl, dass weltweit in MINT-Fächern 34% aller Mütter ihre Vollzeitstelle in der Wissenschaft verlassen, nachdem sie ein Kind oder Kinder bekommen haben, aber nur 12% der Väter. In Deutschland sind es sogar 50%. Und die Wissenschaftlerinnen, die Mütter sind, das ist auch unsere eigene Erfahrung, bemühen sich oftmals sehr, alles, was mit ihrer Mutterschaft zu tun hat, im Arbeitskontext zu verstecken, bis hin zu verschweigen aus Angst, als unprofessionell, weniger belastbar, weniger wissenschaftlich, weniger kompetent wahrgenommen zu werden. Auch dazu gibt es Forschung, dass diese Angst auch begründet ist. Das ist der sogenannte Maternity Bias, zu dem Lena auch gleich nochmal mehr sagen wird.
Das ist die Vulnerabilität, die du gerade angesprochen hast.
Genau. Wir können also feststellen, dass Mutterschaft auch als dreifache Lehrstelle beschrieben werden kann in der Wissenschaft, nämlich einerseits als personelle Lehrstelle, weil es einfach wirklich sehr wenige Mütter gibt. Es gibt dazu ein Motherhood Data Gap, also fehlende Zahlen, fehlende Forschung zu Mutterschaft, vor allem im deutschsprachigen Raum. Genau, es gibt dementsprechend so Art, wir bezeichnen es auch als Tabu-Mutter oder Tabu-Mutterschaft, also ein generelles nicht darüber sprechen können wollen. Ja.
Genau, und diese Gründe für diese Unvereinbarkeit, die haben wir im ersten Buch herausgearbeitet als Unvereinbarkeit dieser beiden Positionierungen, die ganz, ganz stark beide, also einerseits die Mutter und andererseits der Wissenschaftler, ganz bewusst männlich konnotiert, die ganz stark ideologisiert und idealisiert sind. Also wir haben diese Mutterfigur, die in Deutschland auch nochmal zurückgeht in den nationalsozialistischen Diskurs, und wir haben den Wissenschaftler, der ganz stark mit diesem Genie, Leidenschaft, diese ganzen Assoziationen, die da sich eben diametral gegenüberstehen, die totale Verfügbarkeit, die komplette Verfügbarkeit einerseits der Mutter auf der körperlichen Ebene und des Wissenschaftlers auf der geistigen Ebene, also diese ganzen Dichotomien, die hier, ne, Körper-Geist, Verfügbarkeit, die hier zum Spielen kommen, die sich dann in einer Person vereinen, sobald eine Wissenschaftlerin Mutter wird. Und die eben nicht vereinbar sind. Also die Tätigkeiten an sich eventuell vereinbar, zum Teil bewiesen, zum Teil, ne, also von eben Personen, die das leben und die das mehr oder weniger gut schaffen als Subjekt, als Individuum, als einzelne Person. Aber diese zwei Bilder sind nicht zu vereinbaren, das ist so unsere These. Was da dann noch dazu kommen, sind eben diese weiteren Hürden, die auch schon ganz klar in der Literatur zu finden sind. Wir haben den Maternity Bias als die stärkste Form des Gender Bias, also die Unterstellung, dass jede Frau, die jetzt daherkommt und sich auf einen Job bewirbt, eventuell Kinder haben werden wird, egal ob sie das will oder nicht kann. Oder, ne? Also es ist schlicht und einfach die Unterstellung, die jeder Frau entgegenschlägt. Zur Glass Ceiling kommt die Maternal Wall dazu, die ist 2010, ne, das, ist die auch schon identifiziert worden in der Soziologie. Der Mythos der Meritokratie, den wir in der Wissenschaft ganz, ganz stark haben, die Herrschaft der Leistungsstärksten, und den Mythos der besten Auslese. Und dazu kommt natürlich auch der ganze Exzellenzgeschwurbel, das wir ganz stark haben, gerade in Deutschland. Und die Verleugnung, dass diese besten Auslese de facto eine privilegierten Auslese ist und dass wir ja damit eigentlich anders umgehen müssten. Ganz kurz nur diese Aspekte der Maternal Wall, das liegt eigentlich auf der Hand, ne? Fehlende Kinderbetreuung, die ungleichen Anreize für Elternzeiten, weniger Rentenpunkte, wenn man in Elternzeit oder in Teilzeit geht, die unflexiblen Arbeitsbedingungen. Wir haben zum Beispiel auch schon gehört, dass es Universitäten gibt oder Forschungsinstitutionen, die sagen, wir wollen überhaupt keine Online-Veranstaltungen mehr, die Lehrveranstaltungen online verbieten und sagen, jetzt nur noch Präsenz, obwohl wir längst so weit sind, dass es selbstverständlich sein könnte.
Oder ein Campus, auf dem Kinder verboten sind, wurde uns neulich berichtet.
Was? Ja. Verboten, tatsächlich. Dann natürlich, da kommen wir dann, können wir sicherlich auch in der Diskussion nochmal drauf kommen, überhaupt was weiblich, was, ne, die weibliche Konnotierung von Care-Arbeit generell und gleiche Arbeitsteilung, von unbezahlter Care-Arbeit, den Mangel an Bewusstsein über eine strukturelle Benachteiligung, also dieses Gefühl, immer selbst an allem schuld zu sein, wenn es nicht funktioniert, anstatt eben die strukturellen Bedingungen dafür auch zu sehen oder verantwortlich zu machen. Dann die Normalisierung, Naturalisierung von Gender-Stereotypen und Normen, was natürlich kulminiert in diesem Mutterbild, in so einer Naturalisierung von all das, was Mutterinstinkt oder diese Sachen betrifft. Dann die Isolation, die wir ganz stark in westlichen Gesellschaften haben, was halt mit der Kleinfamilie zu tun hat und mit der Abschiebung von eben alles ins Private. Der Individualisierung und dem Mangel an Role Models führen eben zu Gefühlen ganz stark von Scham, wenn eben Dinge nicht laufen, wie sie laufen sollen oder wie sie imaginiert werden. Schlechtes Gewissen, ganz großer Aspekt.
und das, was wir auch schon hatten, dass es ein Tabu Mutter gibt im Wissenschaftsbetrieb. Wir kennen Geschichten von Professorinnen, die gerade akut aktuell berufen wurden und dann danach erzählen, dass sie 4 Kinder haben nach der Berufung. Wir hören Geschichten von Professorinnen, die berufen werden und dann erzählen, dass sie eine 9-jährige Tochter haben. Ne? Also das sind alles, das ist die Realität von Wissenschaftlerinnen, ein aktives Verstecken davon. Und natürlich immer diese gesellschaftlichen politischen Bemühungen, Mütter an dieses bestehende System anzupassen, also diesen Kontext, anstatt eben die Bedingungen für wahre Vereinbarkeit zu schaffen. Also wir zum Beispiel haben in Weimar auch an Mentoring-Programmen teilgenommen, wo es Workshops gab, wo uns dann die Trainerin gesagt hat, dass man ja schon auch einen Wäschetag einplanen müsste. So, ja? Also das, dann muss man halt das, ne? Dann muss man sich halt besser organisieren.
Die Brotboxen abends vorbereiten.
Ja, also solche Tipps kamen dann. Mhm. Und das ist eben diese individuelle Anpassung an ein System, das eigentlich nicht, zu vereinbaren ist. Aus dieser Erfahrung raus, also war ja auch so ein bisschen so einer der Anstöße, dass wir angefangen haben, darüber nachzudenken, diese Erfahrung mit dieser Trainerin damals in dem Workshop. Das ist dieses erste Buch, wo wir eben über Mutterbild und wissenschaftliche Tätigkeit sprechen, auch nicht über Mutterrolle, sondern es geht uns auch um diese Idealisierung. Und wir den ersten Call, den wir rausgegeben haben, da haben wir nach allen möglichen Genres gefragt, also darum gebeten, egal wofür ihr Ressourcen habt, schreibt uns eure Erfahrungen. Und wir haben sehr unterschiedliche, wir haben wirklich kurze persönliche Erfahrungsberichte, wir haben Vignetten, wir haben Autoethnografien, Autotheorien, wir haben ein Gedicht, wir haben eine Liste, wir haben transgenerationale Interviews. Also die Liste ist eine Pro und Contra fürs Muttersein als Wissenschaftlerin. Und natürlich alles ein bisschen augenzwinkert, aber es ist eine, wie ich finde, sehr schöne Liste. Also es ging uns darum, eben eine rahmende Einleitung zu geben und dann eben diese Erfahrungen auf unterschiedliche Art und Weise einzuholen, um diese Facetten auch natürlich die Diversität unterhalb, also in der Gruppe der Mütter darzustellen, weil es gibt ja nicht, sind ja nicht alle, ne? Es ist ja keine homogene Gruppe. Ja, genau.
Dann kam die Pandemie.
Genau. Ja, vielleicht noch von der Book Lounge.
Ja, genau. Das erste Buch, das gelbe Buch, haben wir im Dezember am 16. Dezember 2020 gelauncht. Das war eine Online-Veranstaltung und das war der Vorabend des zweiten Lockdowns. Also alle, die anwesend waren, das hatten wir nicht so geplant, ne? Das hat sich so ergeben. Alle, die anwesend waren, wussten, dass am nächsten Tag wieder die Kitas und Schulen geschlossen sind und alle wieder zu Hause eingesperrt aufeinander hocken. Und wir wussten nicht, für wie lange, aber es war sozusagen schon da klar, dass das Thema noch mehr brennt mit der Pandemie, dass sich alles zuspitzt, was wir im ersten Buch schon beschrieben haben und was wir in Gesprächen darüber immer wieder berichtet bekommen. Genau. Und wir haben dann auch entgegen unserer eigenen Kraftressourcen beschlossen, wir machen ein zweites Buch zu Mutterschaft und Wissenschaft in der Pandemie mit noch kürzeren Texten, haben einen Call rausgeschickt und gesagt, schreibt uns irgendwas ganz kurz, wie geht's euch, wie hat sich euer Blick auf Mutterschaft und Wissenschaft mit der Pandemie verändert. Das ist das zweite Buch, das ist 2022 erschienen. Wir haben darin 36 Texte zusammengesammelt, auch wieder verschiedene Genres, gerahmt von einer Einleitung. Wir haben ein Manifest geschrieben im Kollektiv mit wissenschaftspolitischen Forderungen für bessere Vereinbarkeit und wir haben diese tollen Fotografien, von denen man eins auf dem Cover sieht, mit im Buch abdrucken dürfen von einer befreundeten Künstlerin und Professorin Katharina Petke. Genau, die die Pandemie und den Lockdown so erlebt hat mit Kindern und darin haben sich viele wiedergefunden von dem, was wir so gehört haben. Genau, und die Berichte, die wir in dem Buch versammelt haben, die zeigen ziemlich eindrücklich, was sich mittlerweile auch durch Zahlen belegen lässt, nämlich, dass die Pandemie Mütter insbesondere von Kindern unter 5 Jahren härter getroffen hat als Väter und auch als kinderlose Menschen. Mütter werden auch als Verliererin der Pandemie bezeichnet, zum Beispiel durch Jutta Almendinger. Und noch mehr gilt das natürlich für mehrfach diskriminierte und alleinerziehende Mütter. In Deutschland hat in etwa der Hälfte der Haushalte von heterosexuellen Paaren mit Kindern
haben Frauen die wegfallende Kinderbetreuung vollkommen allein, also ohne den Partner, kompensiert. Und wie sich das auf wissenschaftliche Karrieren auswirkt, ist noch nicht eindeutig und vor allem auch nicht für alle Fachdisziplinen. Da gibt es nämlich Unterschiede, final erforscht, aber es lassen sich Tendenzen abzeichnen. Da ist einerseits eben, betrifft das die Publikation, was auch schon gesagt wurde, ne, dass die Publikationen von Männern in der Pandemie gestiegen sind und die von Frauen. Und da ist eben zu vermuten, dass das Mütter sind. Das wird nicht erhoben, der Faktor Elternschaft wird in diesen Studien nicht erhoben, aber es ist zu vermuten, dass es Frauen mit Kindern sind. Die sind eingebrochen und das gilt auch für die Einwerbung von Forschungsgeldern, für die Beantragung von Drittmittelprojekten und die Teilnahme an Konferenzen, obwohl man da auch dazu sagen muss, dass auch viel ermöglicht wurde dadurch, dass alles auf einmal digital stattgefunden hat. Also wir haben auch positive Berichte im zweiten Buch von Menschen, vor allem mit Babys oder auch schwangere Personen, die geschrieben haben, dass sie die Digitalisierung auch als Chance erlebt haben, weil sie nämlich selbst bestimmen konnten, wann sie ihre Schwangerschaft öffentlich machen, weil man auf Zoom ja nur bis hier zu sehen ist. Und das haben viele als entlastend empfunden. Genau, und durch diesen so entstehenden Corona-Gap oder Corona-Publication-Gap könnte eben auch eine ganze Generation von Wissenschaftlern samt ihrem Wissen verloren gehen, was ein immenses Problem für den Wissenschaftsbetrieb wäre. Und das passiert auch schon in Ansätzen. Wichtig zu sagen ist, dass das vermutlich kein Corona-Gender-Gap ist, sondern ein Corona-Motherhood-Gap oder Corona-Care-Gap. Und die Studien zur Auswirkung der Pandemie auf wissenschaftliche Karriereverläufe müsste eben die Kategorie Elternschaft oder Care-Arbeit mit erheben. Und auch die Maßnahmen, die entwickelt werden gegen diese Gaps, müssten das einbeziehen. Denn Frauenförderung nur auf das Geschlecht geschaut, würde zu kurz greifen und diese Gaps eher noch vertiefen.
Ja, und das ist alles das, was jetzt Sarah gerade beschrieben hat, wird in den kommenden Jahren tatsächlich, wenn es um Berufungen geht, virulent werden, weil wir ja eine Kultur haben von wir zählen die Publikationen, wir zählen die Drittmitteleinwerbungen und all das, was Mütter in den letzten Jahren eben nicht einwerben konnten, nicht publizieren konnten, wird ihnen zum Nachteil bei den Berufungen gereichen. Das heißt, wir werden all die Zahlen vom Beginn, vom Anfang, werden noch drastischer werden. Also wir werden einen Backlash erleben, was das betrifft. Und es führt aber zusätzlich noch, also nicht was jetzt mit den personellen Besetzungen angeht, sondern wir haben ein epistemologisches Problem. Und das ist unsere These, dass der Dropout von Müttern und anderen nicht hegemonial positionierten Forschenden, also intersektional diskriminierten und unbezahlt Sorgearbeitenden aus dem Wissenschaftsbetrieb dazu führen wird, dass es eine erneute und verstärkte Homogenisierung der Forschenden geben wird, die natürlich damit auch zu einer Homogenisierung der Perspektiven und der Fragestellungen und damit zu einer Homogenisierung der Forschungsergebnisse führen wird. Also ein fundamental epistemologisches Problem. Genau, und dann haben wir gedacht, wir gehen darüber was hat das denn mit den modernen Arbeitskämpfen zu tun und wie verorten wir uns oder diesen Kampf, den wir jetzt vorgestellt haben, da. Das sind Sachen, die wir wahrscheinlich hier nicht wiederholen müssten. Arbeit aber wird verstanden als produktive oder bezahlte Arbeit. Und das, was schon am Anfang gesagt wurde, ne, Sorgearbeit, eben 56% der Arbeit an sich, das war gerade die Zahl, die du genannt hast. Reproduktive Arbeit verstanden eben als Care-Arbeit, Sorgearbeit, aber auch als emotionale Arbeit, Beziehungsarbeit, Betreuungsarbeit, Erziehungsarbeit, Pflegearbeit, Hausarbeit und Mental Load. Also dieser gesamte Komplex, der in der Figur der Mutter, ne, kondensiert.
Ich habe heute den Begriff Moral Load gehört, also die moralische Last noch dazu,
ja.
Nämlich politische Überzeugung oder Arbeit mit den Kindern liegt auch oft auf den Müttern.
Ja. Ja. Genau. Ich denke, das muss ich alles nicht wiederholen. Aber genau, das ist vielleicht noch wichtig, was wir jetzt auch im Wissenschaftskontext realisieren, ist, dass auch in professionellen Kontexten Frauen den Großteil dieser Care-Arbeit übernehmen. Ne? Und da geht es von Kaffeekochen über Studierende betreuen. Also die Erzählungen, die wir haben von Wissenschaftlerinnen aus dem Lockdown, heißt, sie kümmern sich nicht nur um die Kinder und den Haushalt, sondern auch vermehrt um die Studierenden. Also lange Calls mit Studierenden, die psychische, krasse psychische Probleme haben. Dafür braucht man keine Pandemie, sondern auch diese Arbeit wird eben hauptsächlich von weiblich sozialisierten Personen geleistet im professionellen Kontext.
Genau. Und auch das ist wahrscheinlich in diesem Rahmen nichts Neues, aber wir wollen es nochmal betonen, dass wie viele feministische Ökonomen, denn zum Beispiel Silvia Federici, auch schon lange vor unserer Zeit herausgearbeitet haben und immer wieder betont, unser gesamtes Wirtschaftssystem auf unbezahlter reproduktiver Arbeit aufbaut. Denn jemand muss sich um Kinder und um Alte kümmern, jemand muss die Wäsche waschen, die Socken sortieren, die Brote spielen, Erholungsräume zur Verfügung stellen, sich auch um das emotionale und psychische Wohl der Arbeiter kümmern, damit die bezahlte Arbeit überhaupt geleistet werden kann. Und das wurde vor allem auch während der Pandemie für einen sehr kurzen Zeitraum sichtbar, weil in diesen Zoom-Kacheln auf einmal Kinder auftauchten und man vielleicht nicht mehr diese Fiktion des allseits breiten Brains aufrechterhalten konnte. Und gleichzeitig wurde aber von Eltern erwartet, dass sie einfach weiterarbeiten, als ob nichts gewesen wäre. Also Kitas und Schulen waren geschlossen und trotzdem sollten wir arbeiten, als wäre da nichts, weil Homeoffice war ja möglich. Und die Kosten dafür wird aber vermutlich nicht das Wirtschaftssystem tragen, sondern in unserer Beobachtung und auch in den Workshops, Beratungen, die wir anbieten, sehen wir, dass das vor allem auf Kosten der psychischen Gesundheit von Müttern geschieht. Während sozusagen allgemein die Pandemie als vorbei gilt, als überwunden. Genau, was kann man also aus diesem Spannungsfeld für Kämpfe für gute Arbeit lernen? In der Figur der Mutter kulminieren eben die Erwartungen an reproduktive Arbeit, an Care-Arbeit. Von ihr wird nämlich das alles erwartet. Diese Liste, die wir da eben hatten, das alles wird erwartet. Und wir können aber von Müttern, die auch Wissenschaftlerinnen, lernen, dass Care-Arbeit, unbezahlte Arbeit auch die Grundlage nicht nur des Wirtschaftssystems, sondern auch der Wissenschaft ist und als solche anerkannt werden müsste. Denn auch in der die Wissenschaft baut darauf, dass jemand Wäsche wäscht, Brot schmiert und so weiter. Es gäbe schlicht und einfach keine Wissenschaft, kein produziertes Wissen, wenn das niemand mehr machen würde. Und wenn sich auch niemand um das physische und psychische Wohl der Wissenschaftenden kümmern würde. Deshalb würden wir gerne zum Ende ein paar Ideen vorstellen von Good Practice-Beispielen, die wir im Netzwerk gesammelt haben. Genau, Wege aus der Unvereinbarkeit.
Ja, gesamtgesellschaftlich müssen wir natürlich Arbeit neu denken und diese unbezahlte Arbeit gerecht oder gerechter verteilen. Und hier sind natürlich auch dieses ganze... Wir werden im Netzwerk ganz oft gefragt, warum heißen wir nicht Elternschaft und Wissenschaft, warum Mutterschaft und Wissenschaft. Es ist uns schlicht und, also wir diskutieren da sehr viel drüber, auch im Netzwerk. Es ist uns schlicht und einfach ein Anliegen zu sagen, dass diese Sorgearbeit immer noch weiblich konnotiert ist und dass wir diese Ideologisierung der Mutter haben. Und dass das eben nochmal ein anderer Kampf ist als Elternschaft, was wir natürlich voll unterstützen, Elternschaft eben als auch als Diskriminierungskategorie ins AGG mit zu inkludieren. Diesen Kampf gibt es ja auch neben uns, also der wird auch gefochten parallel. Und wir hatten auch zum Beispiel noch einmal einen Online-Circle zu Väter in der Wissenschaft, der auch sehr gut besucht war. Aber wir sagen auch, Väter müssen sich eigentlich selbst organisieren. Diese Arbeit können wir nicht mitleisten. Es ist ein anderer Kampf. Ja? Und da geht es auch um andere Dinge. Natürlich sind wir für jede Kollaboration offen, aber es sind unterschiedliche Positionierungen, unterschiedliche Kämpfe, unterschiedliche Schwerpunkte, die hier eine Rolle spielen. Was uns aber trotzdem ganz wichtig ist, eben ist, dass diese Solidarität und diese Allianzen mit allen, die unbezahlte Care-Arbeit leisten, die ja auch Väter sind, selbstverständlich, aber eben auch Menschen, die pflegen, die PartnerInnen, Eltern und so weiter pflegen. Ich war gestern auf einer Veranstaltung in Jena, auf einer Podiumsdiskussion, wo ich erschreckende Zahlen gehört habe über Thüringen ganz spezifisch, dass nur 3% aller Pflegebedürftigen einen Platz in einer Einrichtung haben. 3%. Das heißt, 97% werden zu Hause betreut. so, also unfassbare Zahl, finde ich. Ich komme immer noch nicht ganz klar damit, aber ja. Aber dass das eben, das muss, Pflege muss oder unbezahlte Sorgearbeit muss generell einen ganz anderen Stellenwert bekommen in der Gesellschaft. Sonst fahren wir tatsächlich gesellschaftlich an eine Wand. Das ist, also nachdem ich gestern die Zahl gehört habe, ist mir nochmal viel klarer geworden, wie krass, wie drängend und brennend das Problem ist. Und was dazu gehört eben, ist, dass es nicht darum geht, dass Betroffene, ne, diese, also auch so ein bisschen dieses Opferding, das da dann mitläuft, ne, als Betroffene, die Bringschuld haben, Maßnahmen zu entwickeln oder einzufordern oder immer wieder zu betonen, ich kann aber nicht, ich brauche aber und könnt ihr nicht, sondern dass es schlicht und einfach ein Standard und eine Selbstverständlichkeit wird in jedem Betrieb und dass es da eben um Maßnahmenkataloge geht, dass es um Leistungsvereinbarungen geht, um Zielvereinbarungen, was auch immer. Ne? Alle Instrumente, die zur Verfügung stehen, müssen hier rangezogen werden. Und ich glaube, das ist so das wichtigste politische Anliegen, das wir haben formulieren können. Aber was die Wissenschaft, das hast du jetzt auch alles gerade schon gesagt, ne, dass es schlicht und einfach ein Querschnittsthema ist und es müsste eigentlich auch ein Leitungsthema sein. Wir haben in der Wissenschaft ja sowieso das Problem, dass die Führungskräfte nicht als solche, sich überhaupt nicht wahrnehmen als solche erstens, ja, und auch nicht ausgebildet werden dahin, ja, und dass wir uns durchaus auch an internationalen Vorbildern orientieren können, wie zum Beispiel, also Australien ist da wirklich vorbildhaft, wenn man sich da die australischen Universitäten anguckt, die Covid-Disruption Statements rausgeben, Covid-Impact Statements, die Care-CVs einfordern, und Guidelines herausgeben, die da heißen Achievement Relative to Opportunity, also die Bewertung von Leistung relativ zur Möglichkeit, diese Leistung überhaupt zu erbringen. Und Care-CVs, da haben wir tatsächlich von der DFG inzwischen ein sehr gutes Beispiel. Die haben sowas jetzt aufgesetzt. Da gibt es wohl in einem Referat zwei sehr aktive Frauen, die das gerade vorantreiben in diesem Care-CV, sind zum Beispiel auch die Lockdown-Zeiten aufzulisten. Und man wird aufgefordert, unterschiedliche Positionierungen auch zu benennen in diesem Lebenslauf. Ein Best-Practice-Beispiel noch, muss ich noch kurz anmerken, und zwar von der Uni Bern. Eine Netzwerkerin von uns hat sich auf eine Professur beworben an der Uni Bern und hat gesagt, sie musste dort in einem Rechner all ihre Teilzeitarbeit eingeben und all ihre Betreuungszeiten, auch die Lockdowns, und ist Mitte 40 und hat immer das Gefühl, danach bewertet zu werden, was sie halt seit Promotion geleistet hat, und zwar relativ zu ihrem Lebensalter. Und dieser Rechner hat ihr ausgespuckt, dass ihr akademisches Alter 4,5 Jahre ist nach der Promotion. Das ist in Bern automatisiert. So, die können das. Und das würde dann, ne, auch Schulungen für Auswahlkommissionen, zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe, mit den Professurbesetzungen. Wenn wir hier keine Berücksichtigung von Care-Arbeit pandemisch, postpandemisch haben, haben wir ein großes Problem, was die kommenden Jahre und die Gleichstellung, da hilft keine Gleichstellungsarbeit, wenn die Gleichstellungsarbeit nicht genau darauf abzielt. Genau, und es gibt halt unterschiedlich große Stellschrauben, die man drehen kann und die wir in den letzten Jahren auch in der Netzwerkarbeit identifiziert haben. Das sind natürlich zusätzliche Hilfskräfte, Verringerung von Lehrdeputaten, Wiedereinstiegsstipendien, das Wisszeit-VG. ich war letztens beim BMBF eingeladen bei einem Fachdialog, wo sie uns angezapft haben. Da saß einer der Juristen, der das Wiszeit-VG mit verschuldet hat. Er wurde geoutet, er hat sich nicht selbst geoutet, aber ich stand danach beim Mittagessen mit ihm am Stehtisch und habe ihm erzählt, was sie mit dem Wiszeit-VG machen, dass sie Lebenszeit berechnen und nicht Arbeitszeit. Und dann hat er mich angeschaut, ja, wie sollen wir das denn dann machen, wenn wir 25, weil ich gesagt habe, es gibt Leute, die mit deren 25% Stelle aufs Wiszeit-VG angerechnet wird. Und dann hat er gemeint, ja, dann hat er schnell im Kopf gerechnet, ja, aber dann müssten wir ja die auf 24 Jahre befristen. Und ich so, das ist genau, darum geht's. Was halt eben, ja, genau. Das andere sind natürlich die Entfristung. Man könnte radikale Forderungen stellen, alle Menschen mit Kindern werden schon mal per Definition entfristet. Ja, das stößt auf sehr interessante Reaktionen, wenn man das äußert. Das andere sind Tandemprofessuren, virtuelle Gastprofessuren, die hybriden Lösungen und natürlich flächendeckend Kinderbetreuung für umsonst. Das haben wir schon gesagt, genau.
Ja. Können wir auch noch mal gerne in der Diskussion drauf zurückkommen, was wir damit meinen.
Ja.
Noch ganz kurz zu uns, zu unserem Netzwerk, was wir gegründet haben vor 3,5 Jahren. Das ist unsere Website und was wir machen ist, wir haben 3, 4 Schwerpunkte: Forschung, Weiterbildung und Beratung, Vernetzung und Sichtbarmachung und Advocacy. Genau, wir möchten gerne die Forschung zu Mutterschaft und Wissenschaft vorantreiben und auch vernetzen. Wir hatten neulich eine Auftaktveranstaltung ein Forschungskolloquium, um Forschungsprojekte zur Mutterschaft zu vernetzen im deutschsprachigen Raum. Zu Konzepten von Care, unbezahlter Sorgearbeit, zu Mütterlichkeit, aber auch zum Maternal Turn, den wir versuchen auszurufen. Genau, wir geben Workshops, die werden seit 4 Jahren konstant nachgefragt. Vor allem ein Workshop wird immer wieder angefragt, nämlich der zu Kinderwunsch und Wissenschaft, weil wir nämlich feststellen, dass nicht nur das Thema Kinder haben auf Unvereinbarkeit stößt, sondern auch überhaupt der Gedanke an, möchte ich Kinder als Wissenschaftlerin, darf ich mir das überhaupt erlauben, darüber nachzudenken? Da haben wir festgestellt, dass das auch keinen Raum hat und das nicht besprochen wird im Arbeitskontext. Genau. Wir geben Lesungen aus den 2 Büchern, wir halten Vorträge. Wir bieten systemische Beratung an, also das sind dann Einzelberatungen, um auch sozusagen tiefergehend an scheinbar individuellen, aber eigentlich strukturellen Themen arbeiten zu können. Wir vernetzen, wir haben regelmäßige Netzwerkveranstaltungen, zum Beispiel monatlich einen Online-Circle. Der letzte hat stattgefunden zu Exit-Strategien, also Plan B. Wir hatten einen Online-Circle, der hat Lena schon erwähnt, zu Vaterschaft und Wissenschaft. Zum Tabu Mutter hatten wir einen, da wurden wir fast überrannt von Teilnehmerinnen. Genau, wir haben Lokalgruppen in ganz Deutschland und auch in Österreich.
Wir sind jetzt international.
In Österreich gibt es jetzt auch Lokalgruppen. Und wir haben einen monatlichen Rundbrief. Wir machen die Erfahrung von Müttern in der Wissenschaft sichtbar, anonym auf Social Media. Also was Leute sich so trauen zu sagen, was völlig normal ist, normalisiert ist. Da gibt es wirklich erschreckende Beispiele, die leider völlig verbreitet
sind. Sowas wie, du bist schwanger, ich dachte, du willst promovieren.
Genau. Und wir sammeln und verbreiten politische Forderungen, um eben auch strukturell wirken zu können.
Und haben tatsächlich gerade, wie gesagt, vom BMBF eingeladen, vom DLR eingeladen. Also es sind so, wir sind gerade schon auf dem Schirm gelandet von den großen Stakeholdern.
Genau, das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf.